Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
Oliver Kahn, jetzt werden alle wieder auf ihn starren. Zahovic gegen Kahn. Zahovic. Kahn! Kahn, Oliver Kahn, wer sonst? Wer sonst? Carboni. Kahn, da ist nicht drin! Unglaublich! Pellegrino gegen Kahn. Kahn, die Bayern! Die Bayern!
Alright, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und heute haben wir einen wirklich ganz besonderen Gast bei uns in der Show. Es ist ein Mensch, und das klingt jetzt wahrscheinlich super strange im ersten Moment, von dem ich mir aber seit Kindheitsbeinen an gewünscht hatte, dass er einmal meinen Namen sagen wird. Das klingt jetzt, wie gesagt, erstmal sehr verwirrend, aber die Auflösung kommt sofort. Einige von euch wissen ja mittlerweile, dass ich eine Vergangenheit im Profifußball habe, und hätte unser heutiger Interviewgast in Bezug auf Fußball meinen Namen erwähnt, hätte das höchstwahrscheinlich bedeutet, dass ich einer der ganz Großen in der Fußballszene bin, da er die Kommentatorenstimme war, wenn die wirklich ganz großen Spiele auf dem Programm standen. Er hat zum Beispiel 4 WM-Finals moderiert, über 20 Champions-League-Finals erlebt und war über Jahrzehnte hinweg die deutsche Fußballkommentatorenstimme schlechthin. Natürlich ist die Rede von Fußballkommentatorenlegende Marcel Reif, und ich bin wirklich unfassbar happy, dass du heute am Start bist, Marcel, und freue mich riesig auf die bevorstehende Interviewzeit mit dir. Deswegen herzlich willkommen in der Show.
Erstens Dankeschön, zweitens bringen wir es hinter uns. Hallo Robin.
Also ja, wir hatten gerade ein bisschen Probleme mit Skype, aber jetzt läuft alles einwandfrei und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt starten können. Marcel, jetzt wissen natürlich unsere Zuhörer, was du gemacht hast, wer du bist. Kannst du uns trotzdem zum Anfang nochmal ein bisschen Farbe zu deiner Origin Story geben? Also einen kurzen Überblick zu deinem Werdegang, wie aus dem jungen Bub Marcel Reif die Kommentatorenstimme schlechthin im deutschsprachigen Raum wurde.
Also ich bin geboren in Niederschlesien, in Polen, bin dann mit sehr frühen Jahren nach Israel gegangen für 2 Jahre und dann in Kaiserslautern gelandet mit knapp 8 Jahren. Und das hat dann auch schon die Fußballlaufbahn bestimmt. Das heißt, mein Vater hat mich mit 5 Jahren in Warschau zum ersten Mal zum Spiel genommen. Dann bin ich hängen geblieben. An diesem Sport in Kaiserslautern habe ich sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen bis U19, also bis A-Jugend, an die Schwelle zum Profivertrag. Das hätte ich zwingen können, aber ich hatte das Gefühl, mir fehlt ein kleines bisschen, um die große Karriere zu schaffen. Meine Eltern zogen dann auch weg aus Kaiserslautern. Insofern hat sich die Frage gestellt, was mache ich? Mache ich Abitur in Heidelberg dann oder versuche ich es nochmal zu zwingen? Ich habe mich entschieden, doch zu studieren und Fußball nur noch nebenbei zu machen, habe dann ein bisschen zweite Liga noch gespielt in Mainz und wo ich studiert habe. Und so in diese Richtung ging das. Journalismus sollte es werden. Ich habe studiert Publizistik, Amerikanistik und Politikwissenschaft, wollte also auf gar keinen Fall Sportjournalist werden. Das alles sollte Hobby bleiben. Ich war dann im Heute-Journal, war fürs ZDF de facto Korrespondent in London 2 Jahre. Aber als dann das de jure besetzt werden sollte, das Studio, die Position, war ich in keiner Partei, war ich zu jung und freier Mitarbeiter und kriegte den Job nicht. Das hat mich dermaßen wütend gemacht und ich war so angesickt, dass ich gesagt habe, okay, dann nicht mehr, dann steige ich aus. Ich hätte Chefreporter des Heute-Journals werden können zu dem Zeitpunkt, aber da war schon zu spät, da hat ihm Sport zugesagt. Dort habe ich dann angefangen mit Eishockey kommentieren, dann Fußball kommentieren, Filme machen und so weiter, and never look back.
Super, super spannende Story, Marcel. Und ich möchte da einsteigen, wo du gerade aufgehört hast, und zwar bei der Fußballkommentation. Du hast, wie gesagt, jahrzehntelang irgendwie praktische Erfahrung und bist wohl der Ansprechpartner, wenn es auch um sprachliche Stilmittel geht. Was mich beinahe schon zu folgender Frage zwingt, und zwar, was sind für dich die wesentlichen Parameter, die es zu beachten gilt, um allein mit gesprochenen Worten Menschen zu unterhalten, Emotionen zu erzeugen und einfach die Zuhörer abzuholen?
Du hast vergessen, informieren auch noch. Also, hier geht es... Der Job des Fußballkommentators, über den reden wir jetzt mal nur, ist basiert auf zwei Säulen. Das eine ist Sprache, also die kann man üben. Man kann sich Sprache auch aneignen. Durch Lesen, durch vernünftiges Reden im Alltag. Man kann Sprache, man kann den Sprachschatz erweitern. Und ich wüsste nicht, warum man, wenn man über Fußball spricht, mit dem Wortschatz eines mittelmäßig begabten Schimpansen auskommen sollte. Also insofern, da kann man was machen. Die zweite Säule ist Kompetenz. Ich muss wissen, wovon ich rede. Das war immer mein Job. Ich konnte meinen Job. Das musste nicht jedem gefallen. Das hat auch nicht jedem gefallen. Aber man wird mir in der Rückschau, und ich habe etwa 1500 Spiele kommentiert in mehr als 30 Jahren, da wird mir kaum jemand große fachliche Fehler nachweisen können. Das klingt jetzt arrogant, das ist aber nicht so gemeint. Das ist ein Beruf. Und wenn man seinen Beruf ausübt und Geld damit verdient, macht man das professionell. Das heißt, man macht wenig Fehler. Ich wüsste nicht, warum ich Fehler machen sollte. Ob das mal abseits war oder nicht und in der Zeitlupe dann zu sagen, oh, da habe ich mich geirrt, das meine ich nicht. Aber ich wusste, was ich da tue und ich konnte meinen Job. Also Kompetenz und Sprache. Wenn du die zwei Dinge hast, so, dann braucht es einen bestimmten Exhibitionismus, sonst macht man so einen Job nicht. Man tanzt nicht auf dem Seil und möglichst viele sollen zugucken, wenn man eigentlich am liebsten in irgendeiner Ecke vor sich hin dümpeln möchte. Das gehört dazu. Die Stimme muss halbwegs so sein, dass sie Menschen nicht schon, wenn man den Mund aufmacht, nervt. Das war bei mir zwar oft genug der Fall, aber da mochten mich die Leute nicht, das kann ich auch nicht ändern. Aber die Stimme muss halbwegs so okay sein. Da kann man Sprachtraining machen, auch das kann man einüben. Nein, man muss wollen, man muss das, was man da tut, gern machen. Mhm. Man muss das Sujet, naja, großes Wort, aber lieben irgendwie, irgendwo. Und dann möchte man sich äußern und man muss versuchen, Mehrwert zu schaffen. Zumal, wenn man Fernsehen macht. Fernsehen heißt sehen, Achtung. Das heißt also, Menschen gucken, sehen, was da passiert. Wenn ich es ihnen nur beschreibe, bin ich ein Fußballbeschreiber, aber kein Fußballkommentator. Wenn ich es kommentieren soll und Mehrwert schaffen, zusätzliche Informationen, sodass die Menschen mehr von diesem Spiel verstehen und mehr Spaß daran haben, dann mache ich es richtig. Das gelingt zwar nicht immer, aber dann muss ich aber meine Meinung äußern und muss bewerten. So, wenn man dann auch noch große Tage hat und es purzeln einem das ein oder andere Gelustige aus dem Mäulchen und die Menschen finden das dann auch noch lustig und sagen, oh, das ist aber lustige Information oder informativer Spaß, dann hat man gewonnen. Mehr ist es nicht, aber auch nicht weniger.
Auch hier wieder super spannender Einblick. Danke dafür, Marcel. Du hast gerade gesagt, dass wenn einem Lustiges aus dem Mäulchen rausplatzt, sage ich mal, davon gab es einige Momente, und zwar 1998 in Madrid im Champions League-Spiel zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund, was für die, die es nicht wissen, mit Verzögerung begann, da ein Tor umgefallen war und keins zum Ersatz bereit bestand. Wo du auch im Nachhinein gemeinsam mit Günther Jauch, die das Spiel kommentiert haben, den Bayerischen Fernsehpreis war das, glaube ich, gewonnen hast.
Ja.
Das sind ja so Situationen, auf die man sich nicht wirklich vorbereiten kann. Hattest du da immer so einen Notfallplan, so einen Notfallschlachtplan für dich, wenn sowas passiert? Waren vorher ein paar Gags aufgeschrieben oder ist das reine Spontanität und Schlagfertigkeit?
Also ich habe noch nie in meinem Leben einen Gag aufgeschrieben. Okay. Das ist das Erste, weil ich wüsste nicht, warum ich zu einem Fußballspiel gehen soll. Da habe ich viel zu viel Demut vor dem, was da passiert. Da passiert nachher ein Fußballspiel und komischerweise werden die auch spielen, wenn ich nicht da bin. Also das ist ja das Erschütterndste, was man im Laufe der Jahrzehnte mal lernt. Ich habe sehr gute körperliche Konstitution. Ich war ein einziges Mal krank und konnte nicht kommentieren. An diesem Wochenende haben die trotzdem gespielt. das fand ich ein Skandal, aber ich konnte es nicht ändern. Da habe ich aber verstanden, dass es möglicherweise auch ohne mich geht. So, Punkt eins. Das heißt, Gags aufschreiben, um dann abzuwarten, wann im Spiel so etwas passiert. Die Zeit hatte ich gar nicht. Also wenn du ein Spiel kommentieren willst und dem Spiel gerecht werden, hast du nicht die Zeit, irgendwelche Gags abzurufen. Punkt eins. Punkt zwei, wie willst du dich darauf vorbereiten, dass ein Tor umfällt? Das ist ja Irrsinn. Welche Notfallpläne gibt es? Gar keinen. Was es gibt, ist, ich bin vor dem Spiel so überinformiert, dass ich nur, das nützte mir bei dem umgefallenen Tor nichts. Das musst du völlig außen vor lassen. Das war eine Geschichte, da haben sich zwei erwachsene Menschen, die seit vielen Jahren befreundet sind, gegenseitig so hochgeschaukelt. Wenn man uns gesagt hätte, es dauert 76 Minuten, hätten wir den Vogel gezeigt, wären zum Bürstchenstand gegangen, hätten gesagt, sagt uns Bescheid, wenn es wieder losgeht. Das wusste kein Mensch. Insofern, das ist ein Sonderfall. Aber mir ist sicher, dass ein oder andere Mal passiert, dass ein Spiel sich verzögerte, dass in einem Spiel etwas passierte, was verzögert hat. Und da hast du Überinformation, weil du dich auf dieses Spiel so vorbereitet hast, dass eigentlich nichts, erstmal schon mal gar nichts passieren kann auf dem Platz, was du nicht verstehst oder mit dem du nichts anfangen kannst. Das geht nicht. Das kann es nicht geben. So. Dann noch ein paar zusätzliche Informationen, was weiß ich, über das Stadion und sowas. Ich könnte da ein paar Anekdoten erzählen. Das ist aber so. Irgendwann wollte ich mal wissen, warum Arsenal Arsenal heißt. Und wirklich Arsenal. Was, warum haben die diese Kanone auf dem, die Kanone auf dem Wappen? Das habe ich bis nachts um zwei, weil mich das plötzlich so interessiert hat, dass ich stur wurde und habe es durchgefetzt. Irgendwann nachts um zwei, am nächsten Morgen musste ich um sieben aufstehen, nach London fliegen zum Spiel. Machen wir es kurz. Ich wusste, warum es so heißt. Irgendeine kleine Munitionsfabrik im Anfang des 20. Jahrhunderts haben ein paar Arbeiter im Süden Londons sich da einen Ball gekauft, haben einen Club gegründet und weil sie in der Waffenfabrik arbeiteten, die auch Kanonen herstellte, heißt das Arsenal. So, Punkt. So gut, so okay, so, who cares? Aber an dem Abend, als das Spiel losgehen soll, gibt es eine Bombendrohung, die nach 10 Minuten sich aber in Luft auflöst. Aber 10 Minuten lang passiert nichts. Es soll losgehen, aber 10 Minuten findet nichts statt. Und dieses englische Fernsehen zeigt, die übertragen ja aus London Spiele, den Schnürlregen in London. Es hat gerade vor sich hingenieselt. So, und ansonsten eine stehende Einstellung. So, was machst du jetzt da? Also erzählst du die Geschichte, warum Arsenal Arsenal heißt. Und genau das passte und das half damals. Alle Kollegen waren entsetzt und fassungslos, woher ich sowas weiß. Ich weiß nicht, vielleicht hat mir irgendeine innere Stimme gesagt, du, wenn dich das so interessiert, dann klär das doch. Es war schwer genug. Aber es passte dann. Das sind so Dinge, das ist so Überinformation. Wenn das Spiel normal stattfindet, werde ich dieses mitnehmen, möglicherweise ins Grab, warum Arsenal Arsenal heißt. Weil das Spiel dann selber so viele Dinge braucht und da ist das Thema, warum die Arsenal heißen, nicht so schrecklich wichtig. Aber was will ich damit sagen? Indem du dich so informierst über das, was da passiert und indem du sagst, jedes Spiel ist anders als ein anderes. Wenn ein Spiel in London stattfindet, ist das ein anderes Spiel als in Barcelona. Klingt banal, es ist aber nicht nur 22 Jungs in kurzen Hosen mit einem Ball, sondern das hat eine eigene Bedeutung, eigene Wucht. So, und wenn du dich darauf vorbereitest, entsprechend, das mag das eine oder andere Mal helfen.
Das heißt, eins der vielen Merkmale, die deinen Erfolg ausgemacht haben, weil wir hier auch immer so Erfolgsregeln aufstellen wollen, ist akribische Vorbereitung, dass wir vielleicht und unsere Zuhörer auch auf andere Lebensbereiche übertragen können. Würdest du so unterschreiben?
Nicht akribisch, sondern lückenlos. Lückenlos. wenn ich weiß, ich habe etwas zu tun, kann es nichts geben, mit dem ich nichts anfangen kann. Ich gebe euch mal ein anderes Beispiel. Ich bin verheiratet mit einer Ärztin, die ist operiert Krebs, ist eine Krebspäpstin. Die operiert jeden Tag. Die rettet Leben. Die hat nicht mal 3 Zeitlupen wie ich, wo ich sagen kann, oh, doch kein Abseits. Sondern die macht bitte keine Fehler, weil die wären tödlich. Davor habe ich, wir haben uns erst sehr spät kennengelernt, also habe ich noch zusätzlich Respekt gekriegt. Aber diesen Anspruch hatte ich eigentlich auch. Das, was sie tut, ist 100-mal bedeutender als ein bisschen Fußball kommentieren. Aber vom Grundsatz her, warum soll sie mehr ihren Job beherrschen als ich? Kann es nicht geben. Sonst wäre das kein Beruf, sonst wäre es Kasperltheater. Jeder an seinem Platz macht bitte seine Dinge perfekt. Das gelingt nicht immer, nicht immer. Das wäre göttlich. Aber möglichst bitte mit diesem Anspruch an die Sache ran.
Ja, super. Vielen, vielen Dank für diese Worte. Ich habe vorhin den Moment oder einen Erfolgsmoment angesprochen, wo du zum Beispiel geehrt wurdest und es gab etliche weitere Ehrungen für deine Arbeit. Würde aber auch gern mal die ein oder andere Schattenseite mit dir irgendwie durchleuchten. Gibt es einen, ich sag dazu immer einen Fuck-up-Moment, den du irgendwie mit uns und der Community teilen möchtest, der dich echt, ja, will ich sagen...
Jetzt warst du gerade weg, gut.
Okay, ich würde einfach gerne von dir, weil wir gerade auch ein paar Sonnenseiten deiner Kommentationskarriere angesprochen hatten, würde ich gerne auch mit dir nochmal einsteigen in die, sagen wir, Schattenseiten deiner Karriere. Gibt es da einen Fuck-up-Moment, sage ich immer dazu, den du mit uns teilen möchtest?
Ach, wie oft gab es Situationen, wo du dachtest, warum fängst du diesen Satz jetzt an, mal sehen, wie du den zu Ende kriegst, warum quasselst du so viel, aber nicht im Spiel selber. Es gab rundherum in den letzten Jahren, als es dann plötzlich, weiß ich nicht, kriegte ich so einen Tag angeheftet, polarisiert. So, was in der Natur der Sache ist, weil wenn du zwei Mannschaften gegeneinander spielen, ist die eine Fanlager, findet alles nicht so gut, was das andere gut findet und umgekehrt. Und wenn du bewertest, beziehst du Stellung und das gefällt den einen gut, den anderen weniger. Also das polarisiert per se. Durch das Entstehen von dieser, oder das sich so wichtig werden der sozialen Netze, ein Kollege von mir nennt die asozialen Netze, und durch anonyme, und Kritik mag ich das nicht nennen, sondern durch diese Shitstorms etc., was da so passiert. Also dieses anonymisierte drauf losblöken und ja, eben weit unter die Gürtellinie oder weit und über ein bestimmtes Maß hinaus jemanden anmachen. Haben sich ein paar Dinge hochgeschaukelt manchmal und da Ausraster im Netz, die habe ich dann verfolgen lassen, wenn es justiziabel war. Es gab dann allerdings auch Verhalten von Fans, will ich das nicht nennen, von Menschen rund ums Stadion. Weiß nicht, wurde mal mit, meine Frau saß daneben, deswegen hat mich das besonders genervt, kriegt mir das Auto durchgeschüttelt. Und wenn jemand so an einem Auto, so 10, 20 Leute an einem Auto wackeln, das ist dann schon ganz bedrohlich ein bisschen. Ich habe das nicht so wichtig gefunden, meine Frau hatte aber Angst und das geht nicht, da wurde ich dann zum Weißen Ritter. Also solche Dinge, die braucht's nicht, da hatte ich so das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren ein bisschen die Grenzen verschieben und dass Menschen über ein Maß hinausgehen. Denn es ist, ich kommentiere Fußball, lieber Gott. Also um Himmels Willen, das irgendwo muss es dann eine Grenze dessen geben, was ich an Hass auslösen kann, damit, dass ich ein Fußballspiel kommentiere. So, aber das ist eigentlich alles. Der Rest war eigentlich viel Spaß, gut bezahlter Spaß.
Würdest du sagen, dass das deine vollkommene Leidenschaft war, das Fußballspiele zu kommentieren?
Nein. Es ist es noch.
Ist es noch. Okay, wow, super. Und
nicht kommentieren mehr, aber der Fußball. Kommentieren ist vorbei. Das habe ich vor einem Jahr habe ich gesagt, es reicht. Es hat sich auserzählt. Wenn, mache ich mit Fußball noch andere Dinge und mache auch noch genug. Aber die Leidenschaft an diesem Sport, der heute sehr, wo sehr vieles kritisch sich entwickelt. Aber mich kriegen die nicht mehr los.
Schön zu hören. Wenn du dein Leben mit einem Satz kommentieren müsstest, was würdest du sagen, Marcel?
Ich durfte meinen Traum leben.
Wow, wunderschön. Ich hoffe, das können viele unserer Zuhörer auch irgendwann mal sagen und von sich behaupten. Ich würde gerne ganz kurz zu deinem neuen Buch ein paar Wörter verlieren. Nachspielzeit, das Leben mit dem Fußball, ist ja erst vor wenigen Monaten, wenn ich mich nicht täusche, veröffentlicht worden. Was sind so die Kernthemen des Buches?
Naja, Fußball und mein Leben. Und dass die Dinge, die ich erlebt habe, nicht alle, aber viele, die so waren, dass ich finde, es macht Spaß, sie zu erzählen und sie zu lesen. Auch ein paar Gedanken zum Fußball, wie er sich entwickelt hat.
Okay.
Also eine sehr, es sind Geschichten. Aha. Wenn man Lust hat, kurze, längere Geschichten zu lesen, dann ist das ganz amüsant, glaube ich.
Okay, wir packen das Buch auf jeden Fall in die Shownotes. Das heißt, Leute, schaut da mal rein, holt euch das Buch, wenn ihr Lust habt, ist auf jeden Fall in den Shownotes zu finden. Was mich auch mega interessieren würde, du hast ein Umfeld, das irgendwie wenige haben und hast irgendwie jahrelang Einblicke auch bekommen in die Charakterzüge von Top-Athleten. Sind da dir immer wieder Gemeinsamkeiten aufgefallen, die du immer wieder bei Top-Athleten gefunden hast?
Professionalität. Okay. Und zwar nicht nur, dass sie den Ball 20 Mal hochhalten können oder 20.000 Mal, sondern dass sie einen Plan haben, dass sie in jungen Jahren vielleicht noch nur mit großer Leidenschaft und Hingabe und Talent ausüben, aber dass sie sehr schnell merken, dass das ein Job ist auch. Klingt jetzt so, nein, Job ziehe ich zurück, eine Profession. Aha. Und eine Gnade ist, dass man sowas kann und dass man ein solches Talent hat und eine solche Begabung, dass man daran aber arbeiten muss. Aha. Und ohne Arbeit wird das nicht gehen und ohne eine Ernsthaftigkeit. Und die Besten konnten immer Spaß und die Lust und die Leidenschaft kombinieren mit einer großen professionellen Ernsthaftigkeit.
Okay, super wertvoll auch an der Stelle. Die Besten hast du gerade angesprochen. Wer war für dich der Beste oder einfach der Fußballer, der dich am meisten beeindruckt hat?
Kann es nicht geben, weil ich 30 Jahre das gemacht habe. Ich habe in den 30 Jahren vielleicht 4, 5 Überragende kennengelernt. Und jeder zu seiner Zeit war prägend und überragend. Das heißt, was ich sagen will, ist, es ist völlig sinnlos, einen Messi mit Pelé zu vergleichen oder einen Beckenbauer mit Ronaldo jetzt oder Maradona jetzt mit Ronaldo. Du kannst nur die nehmen, die zur gleichen Zeit gespielt haben. Und wenn die zur gleichen Zeit gespielt haben, wie jetzt Messi und Ronaldo, die allerdings spielen sehr ähnlich, die kannst du noch am besten vergleichen, weil sie ähnliche Positionen spielen. Aber das bringt nichts. Und wenn man sagt, ja, früher war das Spiel viel einfacher, viel langsamer, ja, es wurde aber auch noch nicht so trainiert wie heute. Das heißt, wenn die von damals, die Top-Leute, so trainieren würden, wie sie heute trainiert hätten, wie sie heute trainieren, wären die genauso überragend. Also ich mache diese Reihenfolge nicht. Ich habe das Glück gehabt, 5, 6 Fußballspieler zu erleben, bei denen ich, wenn ich sie gesehen habe, dachte, großer Gott, wie geht das?
Aber gibt es jemanden, den du einfach von der Persönlichkeit irgendwie am beeindruckend fandst? Gar nicht jetzt von der Spielweise, sondern einfach vom Persönlichen her.
Ich habe Beckenbauer kennengelernt, auch als Mensch. Ich habe ihn jetzt auch als angeblich gefallenen Helden immer noch in meinem Umfeld. Und ich muss sagen, wenn ein Mensch, der aus kleinen Verhältnissen kommt, so hochkommt mit einem überbordenden Talent, aus dem er dann aber auch das Maximum rausholt und der dennoch ein ganz einfacher Mensch bleibt, das hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Okay, also Beckenbauer notieren wir uns. Marcel, mich würde gerne mal interessieren, weil wir ja auch in der Show oft mit Glaubenssätzen zu tun haben. Was war so ein Glaubenssatz, an den du mal irgendwie voll felsenfest geglaubt hast, der sich für dich aber irgendwie in späteren und mit Erfahrung halt auch als Schwachsinn erwiesen hat?
Ja, ich glaube, das schließt an das an, was ich eben gesagt habe. Ich bin so gut, mir kann keiner was. Das kriege ich mit leichter Hand hin. Mein Talent reicht da aus. Das habe ich gemerkt. Es geht bis zu einem bestimmten Grad und danach, wenn du es dabei belassen willst, wirst du keinen Erfolg haben.
Okay. Und das hast du vorher anders irgendwie auf dem Schirm gehabt oder in deinem Kopf? Oder?
Ich bin so lustig und so gut. Was soll ich da? Okay. Was muss ich mich da groß krumm machen? Okay. Ist nur Fußball. Der Satz, es ist nur Fußball, ist im Vorwort von meinem Buch habe ich das genauso geschrieben. Okay. Ich dachte, dieser Satz, es ist ja nur Fußball, sei richtig. Nein, es ist nicht nur Fußball. Für mich war es immer mehr und es wurde immer mehr.
Okay, super interessant. Ich würde gerne, um einfach den Privatmensch im Marcel Reif hier auch ein bisschen mehr kennenzulernen, würde ich gerne dir ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Hast du Lust drauf?
Okay.
Sind auch nur 5 Stück. Nie wieder ein Fußballspiel gucken oder nie wieder in den Urlaub fahren?
Dann fahre ich lieber nicht in Urlaub.
Sehr gut. Schnee oder Sonne?
Im Winter kann ich nicht. Im Winter Schnee, im Sommer Sonne. Okay. Aber nie umgekehrt.
Okay. Lieber ein WM-Finale oder ein Champions-League-Finale kommentieren?
Die Champions-League-Finals sind besser besetzt. Das sind Weltauswahlen, die da gegeneinander spielen. Bei WM-Finals sind Ländermannschaften, die sind nicht so gut wie in der Regel. Nicht so perfekt besetzt wie eine Champions, wie in eine Clubmannschaft.
Das heißt, pro Champions-League-Finale die Entscheidung?
Ja.
Okay.
Ja.
Und wir haben vorhin schon thematisiert, Ronaldo oder Messi?
Bis vor ein paar Wochen gab es nur Messi. Also ich sage, Ronaldo ist mir als Mensch geht mir auf den Keks. Okay. Will ich auch nicht, dass meine Söhne so werden. Mhm. Mittlerweile habe ich das Gefühl, Ronaldo hat eine große Entwicklung gemacht, auch als Mensch, als Persönlichkeit. Und deswegen dieses Entweder-Oder akzeptiere ich nicht. Inzwischen komme ich mit beiden sehr gut klar. Und ich finde sie beide überragend.
Okay. Ja, geht mir ähnlich. Ich bin sogar ein Ticken pro Ronaldo, weil ich die Art und Weise zu spielen von ihm irgendwie ein bisschen besser finde, aber jedem das seine. Ich würde gerne nochmal mit dir in einen privaten Moment rein, wenn du den mit uns teilen möchtest. Was war für dich so der emotionalste Moment in deinem Leben? Und es kann auch gerne auch ein privater sein, wenn du das hier mit uns teilen möchtest.
Auch da müsste ich ja eine Reihenfolge haben und müsste ständig eine Liste mit mir rumtragen. Die Geburt meiner Söhne, bei der, wo ich dabei war, meine Frau kennenlernen, das erste Tor schießen, das ein wichtiges Tor schießen, ein Spiel kommentieren und hinterher zu sich selber sagen, oder eine Stimme, die dir sagt, das hat gepasst. Das war richtig. Ein guter Freund, der mir praktisch neben mir einen Schlaganfall erleidet und daran dann irgendwann stirbt. Mein bester Freund vielleicht. Es gibt ein Leben, ich bin 67 Jahre alt. In 67 Jahren gibt es viele solche Momente und du, das macht man nicht. Ich mach's nicht. Hab keine Reihenfolge.
Okay. Du hast eben deine Kinder angesprochen und ich würde gerne zum Abschluss dich fragen wollen, wenn du deinen Kindern nur einen einzigen Rat mit auf den Lebensweg geben dürftest, welcher wäre das?
Ja, es ist das Leben besteht aus mehr als nur einer Facette, aber jetzt probieren wir es mal. Also, und wir machen es mal professionell und dann sagen wir, guck, was deine Talente sind. Mach das Beste draus, aber Talent wird nicht reichen.
Okay.
Arbeite damit. Aha. Und wenn du das meiste aus deinem Talent rausholst, nämlich auch als Berufung und nicht nur Beruf, wirst du große Chancen haben, nicht zu scheitern.
Okay. Wie ich finde, super, super schöner Schlusssatz. Ich glaube, darauf können wir den Sack hier zumachen. Marcel, ich danke dir auf jeden Fall von ganzem Herzen für deine Zeit. Es war wirklich auch ein Interview seit langem, vor dem ich auch mal wieder nervös war, weil ich halt auch deine Stimme ist so vertraut und jetzt spricht sie zu mir. Deswegen vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir bleiben auch privat ein bisschen in Kontakt und ja, wünsche dir alles Gute, dir und deiner Familie.
Danke auch.
Mach's gut, Marcel. Ciao, ciao.
Ciao.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.